finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack. Sure, you can post your job to some job board, but then all you can do is hope the right person comes along. Which is why you should try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter doesn't depend on candidates finding you. It finds them for you. Its powerful technology identifies people with the right experience and actively invites them to apply to your job. You get qualified candidates fast. So while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you what you're looking for. The needle in the haystack.
See why 4 out of 5 employers who post a job on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. ZipRecruiter, the smartest way to hire. And right now, you can try ZipRecruiter for free. That's right, free, at ZipRecruiter.com/zip. That's ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter.com/zip.
Leute, es ist schon wieder passiert. Allzeithoch. Können Aktien wirklich immer weiter steigen? Ob das gut geht? Servus Leute, die Märkte markieren ein Allzeithoch nach dem nächsten. Der amerikanische Aktienindex S&P 500 hat in diesem Jahr bereits 18 Allzeithochs markiert. Da muss doch irgendwann Schluss sein, oder?
Vor allem, weil jetzt auch noch der Nasdaq 100 die Marke von 30.000 Punkten geknackt hat.
Ich bin Mario Lochner und heute klären wir die Frage, ob Aktien tatsächlich immer weiter steigen können, gerade mit langfristiger Perspektive. Und in dem Video heute ist wirklich viel drin. Ich glaube, da werden einige Fragen geklärt. Ist auch ein Video, das man super mal teilen kann, weiterschicken kann an interessierte Leute. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, die berühmte Algorithmus-Schelle, wenn euch mein Content gefällt. Und du kannst mir einen Riesengefallen tun, wenn dir mein Content gefällt und meinen Kanal abonnieren. Es ist doch völlig absurd, was diese Aktienmärkte seit Jahrzehnten treiben. Stell dir mal vor, du sitzt im Jahr 1900 in einem Café und jemand sagt zu dir, ich investiere jetzt langfristig in Aktien. Und du weißt, was in den nächsten 125 Jahren passieren wird. Weltkriege, Hyperinflation, Weltwirtschaftskrisen, Ölkrisen, Terroranschläge, Finanzkrisen, Pandemien, Staatspleiten, Atombomben und Internetblasen. Ja, was hättest du ihm damals geraten? Wahrscheinlich eher zur Vorsicht. Ein böser Fehler, denn seit 1900 haben US-Aktien nach Inflation, real nach Inflation, 6,6% pro Jahr gebracht. Und da können natürlich mal Anleihen und Co. dagegen komplett einpacken. Und in diesen 125 Jahren Allzeithochs noch und nöcher. Man muss eins kapieren, Allzeithochs sind keine Decke, sondern sie sind Meilensteine. Und das Verrückte, investieren bei Allzeithoch ist kein Nachteil, im Gegenteil. Schauen wir uns mal eine Untersuchung an für den S&P 500 von 1950 bis August 2025 und sehen links, man hätte bei Allzeithoch immer investiert, grün irgendwann, nach einem Jahr die Rendite irgendwann etwas besser, 12,8 zu 11,3, nach 3 Jahren ist irgendwann auch leicht vorne und auch nach 5 Jahren hat man eine leicht bessere Performance, 11,4% zu 10,5%. Ihr seht aber, es ist fast kein Unterschied. Es gibt sehr viele Untersuchungen dazu und alle zeigen, bei Allzeithoch investieren ist nicht gefährlich, es ist nicht schlechter, es ist in manchen Zeiträumen sogar besser, wie wir hier sehen. Wenn wir mal interessanterweise auf den MSCI World schauen, das ist jetzt nur von 1980 bis 2025. Hier seht ihr die Einjahresrendite in blau. Wenn du bei einem Rekordtag, also Allzeithoch investierst, dann sehen wir 13,5% auf ein Jahr, deutlich besser als hier 9,2% an irgendeinem Tag. Und ihr seht auch 3 Jahre später ist investieren bei Allzeithoch mit 36,1% deutlich vorn. Aber was haben wir jetzt gerade für einen Cocktail? Ölkrise, steigende Zinsen, Statistik und Geschichtsunterricht hilft uns da nicht weiter. Deswegen schauen wir uns gleich alles im Detail an. Wir starten gleich voll durch. Vorher möchte ich eine Frage beantworten, die ständig kommt. Und zwar, Mario, wie bleibst du auf dem Laufenden? Wie recherchierst du? Wie kommst du auf neue Ideen? Da ist eine Sache essentiell, das kann ich euch verraten. Lesen, lesen und nochmals lesen. Zu meinem Repertoire gehören natürlich NZZ, Tageszeitungen wie die Welt. Bloomberg ist natürlich dabei. Money Week, aber auch Klassiker wie Börse Online und die Wirtschaftswoche, und da will ich euch heute mal ein spannendes Tool vorstellen. Und zwar Readly. Readly ist Europas führender digitaler Zeitungskiosk, sozusagen das Netflix für Magazine und Zeitungen. Du findest tausende von Titeln, deutsche, internationale, alles weltweit, von der Wirtschaftswoche bis hin zu Lifestyle-Titeln wie Vogue oder GQ. Und das Beste, du kannst alles unbegrenzt auf deinem Handy oder Laptop lesen, am besten zeige ich es euch schnell. Ganz wichtig, Readly hat eine brandneue App für alle, die Readly schon nutzen. Ihr müsst euch die neue App laden und für alle, die sie noch nicht haben, hier seht ihr die App und wir gehen jetzt einfach mal rein. Und hier sind wir auch schon in der Readly App. Hier seht ihr jetzt direkt mein Cockpit und meine Favoriten. Newsweek, Forbes, Die Welt, NZZ, Time, Börse Online, Wirtschaftswoche. Und dann geht's super einfach. Einfach draufklicken und hier schon bist du mitten
drin.
Hier sehen wir jetzt die Wirtschaftswoche. Hier kann ich einfach durchblättern, was super praktisch ist. Ich kann das Ganze natürlich downloaden, auch offline lesen, super auf Reisen. Hier seht ihr es, wenn ich einen Artikel spannend finde, dann kann ich ihn hier abspeichern und in meinem Archiv finde ich dann alles blitzschnell und das hilft mir wirklich massiv bei Recherche und Co. Ich kann dir Readly nur empfehlen und wenn du es jetzt testen möchtest, dann kannst du das einen Monat lang völlig kostenlos tun. Nutze einfach meinen Link dafür, den findest du unten in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes und im angepinnten Kommentar. Danach kostet es 14,99 € im Monat, ist aber jederzeit kündbar. Jetzt gehen wir voll rein und der größte Bremsklotz gerade für Aktien, das sind auf den ersten Blick natürlich Anleihen bzw. die steigenden Renditen bei Anleihen. Ihr wisst ja, Anleihen immer gegenläufig, wenn Anleihen verkauft werden, dann steigen die Renditen und rund um den Globus gehen die Zinsen durch die Decke. Hier seht ihr es zuletzt, wir haben steigende Zinsen in Großbritannien, in den USA, aber auch in Japan. Was ist das Problem dabei? In der Theorie ganz einfach. Eine Aktie ist der heutige Preis für zukünftige Gewinne. Und diese künftigen Cashflows werden auf heute abgezinst. Das ist ganz wichtig. Klingt jetzt ein bisschen komplex. Stellst dir so vor, Gewinne in 10 Jahren sind wie Geldscheine hinter einer Glasscheibe und der Zins ist die Dicke dieser Glasscheibe. Und je höher der Zins, desto weniger ist das Geld heute wert. Das ist die grundsätzliche Theorie. Dann gibt es natürlich noch andere Effekte, zum Beispiel auch Konkurrenz. Wenn sichere Staatsanleihen plötzlich 4% bringen oder mehr, dann fragen Investoren natürlich, ja, warum soll ich denn Risiko bei Aktien überhaupt noch nehmen? Und dann kann es natürlich für Unternehmen auch noch schwieriger werden, wenn die Zinsen steigen, dann werden Kredite teurer und das kann natürlich auch Wirtschaft, Gewinne und Co. bremst. Aber jetzt gehen wir etwas tiefer rein und steigende Zinsen sind für Aktien nicht automatisch Gift. Du kannst es dir eher so vorstellen. Steigende Zinsen sind Gegenwind und bei einer Aktie zählen 2 Dinge. Stellen wir uns das mal vor. Zähler und Nenner kennen wir aus der Mathematik. Der Zins erhöht den Diskontsatz. Ja, das ist natürlich klar. Also den Nenner. Aber wenn Unternehmen ihre Gewinne stark steigern können, dann wächst auch der Zähler und dann wird das Problem schon deutlich kleiner. Und genau das passiert oft bei gutem Nominalwachstum. Ist jetzt ein sperriges Wort. Was heißt das? Dass Umsätze steigen durch mehr Nachfrage, höhere Preise, stärkere Margen, dann wachsen die Gewinne eben schneller, als die Zinsen das Ganze drücken. Du kannst es dir so vorstellen, ja, was ist stärker, der Gegenwind oder der Motor, der Gewinnmotor, der dagegen anschiebt. Steigende Zinsen gleich fallende Aktien. In der Theorie ist das so, in der Praxis kommt es oft anders. Bestes Beispiel ist Japan. Hier seht ihr es, der iShares MSCI Japan ETF hier in lila. In den letzten Jahren hat er brutal sich nach oben entwickelt und das parallel zu steigenden Zinsen. Wir sehen hier nämlich die 30-jährigen japanischen Staatsanleihen. Da sind die Renditen und Aktien parallel ordentlich gestiegen. Noch deutlicher sehen wir es hier, Zahlen aus den USA seit 1940 und zwar sehen wir den Median jährlichen Return vom S&P 500 bei jeweiligen Anleiherenditen. Und ihr seht, man erkennt hier kein wirkliches Muster. 7-8%, das war sehr schlecht, aber über 8% Zinsen war dann die Performance mit 19% wieder sehr gut. Sonst seht ihr, es ist ein komplett gemischtes Bild. Also man kann nicht sagen, bei einem gewissen Zinssatz laufen Aktien automatisch schlecht. Man muss sich immer wieder eins klar machen. Was sind Aktiengewinne? Langfristig sind es einfach die steigenden Gewinne der Unternehmen. Hier sieht man es sehr schön. Langfristig, ja, was wirft der Aktienmarkt ab? 7, 8%, ungefähr 7. Ja, das sind eben die Unternehmensgewinne langfristig. Hier sieht man das nochmal ganz schön mit allen Schwankungen vereinfacht. Und warum machen die Unternehmen langfristig Gewinne oder steigende Gewinne? Weil sie Probleme lösen, weil sie das bieten, was wir jeden Tag brauchen oder haben wollen. Und Wirtschaft, Kapitalismus demokratisiert Luxus. Das ist oft unterschätzt. Kapitalismus macht Luxusprodukte zu Massenprodukten. Früher war es so manches ein Privileg, dann wurde es irgendwann Standard. Kühlschränke, Autos, Flüge, Smartphones, Streaming, Online-Bildung und jetzt künstliche Intelligenz. Abgehoben für Bonzen, das sagen Leute heute gerne, wenn sie über Privatjets sprechen. Früher haben sie so aber auch über das Automobil gesprochen, kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Der spätere US-Präsident Woodrow Wilson erklärte im Jahr 1906, nichts hat in diesem Land mehr sozialistische Gefühle verbreitet als das Automobil. Und wenn du nach dem nächsten großen Ding suchst, dann kannst du dir gerne mal die Frage stellen, ja, was ist heute noch Luxus, was dann irgendwann demokratisiert werden könnte. Es können natürlich auch Sachen sein, die noch gar nicht erfunden wurden. Aber zum Beispiel Flugtaxis sind so ein Beispiel. Die gibt es heute schon. Die sind vielleicht heute noch Luxus. In 20 oder 30 Jahren ist es dann vielleicht ein Standard-Fortbewegungsmittel. Vielleicht werden es auch Privatjets oder andere Sachen. Schreib deine Ideen gerne mal in die Kommentare. Können Aktien ewig steigen? Gibt's ewig steigende Gewinne? Eins sollten wir nie unterschätzen dabei, die menschliche Psychologie. Denn Menschen kaufen natürlich aus Nutzen. Das ist ganz klar, aber auch wegen Status. Der Ökonom Thorsten Veblen hat das schon vor über 100 Jahren beschrieben, Konsum dient oft auch dazu, Wohlstand sichtbar zu machen. Und ein Faktor wird gerne unterschätzt, wenn wir uns die Frage stellen, können Aktien langfristig weiter steigen? Die Mittelschicht, die wächst global enorm. Und Aktienmärkte steigen eben nicht nur, weil reiche Amerikaner iPhones kaufen oder Ferraris oder sonst was oder Europäer ETFs besparen. Sie steigen auch, weil Milliarden Menschen in die globale Konsumentenklasse aufsteigen. Zum Beispiel schätzt Homi Karas von der Denkfabrik Brookings Institution, dass die weltweite Mittelschicht brutal wachsen wird von rund 3 Milliarden Menschen im Jahr 2015 auf über 5,4 Milliarden Menschen im Jahr 2030. Und Leute, ich sage euch eins, ich bin ja viel unterwegs gewesen schon in der Welt und ich habe immer wieder diese Aha-Momente, egal wo, ob in Südkorea oder in Vietnam, in Ho Chi Minh Stadt, dann sehe ich einen Apple Store oder einen Starbucks-Laden und mir wird immer wieder klar, investieren ist eine Wette auf menschliche Genialität, aber auch darauf, dass Menschen eben auf der Welt ihr erstes iPhone kaufen wollen oder zu Starbucks gehen wollen oder bei Louis Vuitton oder Nike. Also ist der Aktienmarkt die Realwirtschaft? Das möchte man meinen. Es sind natürlich die Unternehmensgewinne, aber wir hören ja immer wieder berechtigte Kritik. Der Aktienmarkt hat sich komplett entkoppelt von der Realität, von der Wirtschaft und ist massiv überbewertet. Schauen wir uns doch einfach mal den Buffett-Indikator an, der so berühmt ist, der hier auf Allzeithoch steht. Und was setzt er ins Verhältnis? Ja, die echte Wirtschaft, also das Bruttoinlandsprodukt in den USA mit der Marktkapitalisierung von Aktien. Und da gibt's anscheinend ein Riesenungleichgewicht. Hat sich der Aktienmarkt von der Realität entkoppelt. Und das Bewertungsthema können wir kurz machen. Sind die Aktienmärkte gerade relativ teuer oder überbewertet? Dafür gibt es natürlich viele Anzeichen. Heißt es, dass es jetzt keine Allzeithochs mehr gibt oder dass Aktien langfristig nicht steigen können? Natürlich nicht. Hier sehen wir einen ganz berühmten Chart, den sollte sich jeder über die Wand hängen. Was sehen wir hier? Wir sehen hier die Trailing PE Ratio des S&P 500 links und unten nach rechts auf der X-Achse sehen wir ein Jahr später die Performance des S&P 500 und Sie sehen, dass Sie nicht sehen, es gibt keinen Zusammenhang. Also hohe Bewertung heißt nicht, dass die Aktienmärkte ein Jahr später tiefer stehen. Sie können natürlich auch höher stehen. Und ist der Aktienmarkt jetzt entkoppelt von der Realwirtschaft? Er kann sich eigentlich gar nicht entkoppeln, weil er war nie die Realwirtschaft. Das muss man sich klar machen. Wirtschaftswachstum ist nicht gleich Aktienrendite. Diese Studie hier von J.R. Ritter findet für 16 Länder von 1900 bis 2002 sogar eine negative Korrelation zwischen realen Aktienrenditen und realem BIP pro Kopf Wachstum. Und hier sehen wir das nochmal sehr schön, die Untersuchung für viele Länder. Unten sehen wir reales BIP pro Kopf Wachstum, PA, rechts ist natürlich mehr und oben sehen wir die reale Aktienrendite und da sehen wir, dass Länder, die nicht so stark gewachsen sind, hier durchaus sehr starke Aktienrenditen hatten und auch welche, die stark gewachsen sind, schlechtere Erklärung. Wachstum durch neue Firmen, neue Kapitalzufuhr oder mehr Arbeit erhöht nicht automatisch den Wert der bereits börsennotierten Firmen. Aber wird das dann nur am Ende von wenigen Ausnahmefällen getragen? Fehlt die Marktbreite, wie wir das oft hören, wird das einfach nur, wie jetzt bei KI, die Party von wenigen Akteuren geschmissen und ist das eine Luftnummer? Das kann man so sehen. Diese Luftnummer gibt's aber schon seit vielen Jahrzehnten. Schauen wir auf den Nasdaq und auf Jahre, wo er 10-25% Rendite gebracht hat, also sehr gut gelaufen ist. Und wie viele Aktien für 50% der Rendite verantwortlich waren. Es waren oft nur 2, 3 oder 4, im Median dann 3. Also dass wenige Aktien die Hauptrendite des Index ausmachen, ist ein alter Hut. Und dann haben wir da ja noch Tina. Tina steht für There is no alternative. Ich erkläre es euch gleich. Fangen wir erstmal an. Wir haben nämlich einen Trend seit Jahrhunderten und zwar dazu, dass Zinsen fallen. Hier seht ihr das Ganze, wie sich das über Jahrhunderte entwickelt hat. Das hat Paul Schmelzing untersucht für die Bank of England. Das Ergebnis über sehr lange Zeiträume zeigt sich ein struktureller Abwärtstrend realer Zinsen mit einer geschätzten Trendrate von etwa 0,6 bis 1,6 Basispunkten pro Jahr. Warum können Zinsen in so einem langfristigen Zeitraum immer weiter fallen? Gründe dafür sind mehr Kapital, mehr Ersparnisse, bessere Institutionen, tiefere Finanzmärkte, sicherere Eigentumsrechte, alternde Gesellschaften und mehr Nachfrage nach sicheren Anlagen. Was sind die Auswirkungen auf Aktien und Sachwerte? Eine höhere Bewertung ist möglich, wenn die Zinsen fallen. Auf der anderen Seite können sich natürlich die Multiples ausdehnen. Also strukturell kann es dann höhere Kurs-Gewinn-Verhältnisse geben. Schauen wir uns gleich an. Dann ist das natürlich beflügelnd für Growth-Aktien, für Wachstumsaktien. Warum, haben wir ja vorher schon geklärt, was die Zinsen für eine Rolle spielen. Und Dividenden werden natürlich attraktiver als Ersatz für Anleihen. Eine besonders wichtige Studie ist von Michael Smoljanski. Sie trägt den Namen End of an Era, The Coming Long Run Slowdown in Corporate Profit Growth and Stock Returns. Die Kernaussage, der Rückgang von Zinsen und Unternehmenssteuern erklärt den Großteil der außergewöhnlichen US-Aktien-Performance der letzten 3 Jahrzehnte. Und hier sehen wir das Ganze mal schön. Schiller, KGV, Price Sales, Price Book, wie sich das alles strukturell über die Zeit erhöht hat. Da gibt es viele Untersuchungen, die einfach zeigen, dass die Bewertungen sich über die Jahrzehnte nach oben entwickelt haben. Das gilt natürlich auch für andere Sachwerte, für Assets wie Gold, Immobilien und Co. Da spielt natürlich die Geldmenge auch mit rein, die steigt. Und warum sollte man Anleihen haben, wenn man Aktien haben kann, bei strukturell fallenden Zinsen und hohen, enorm hohen Schulden der Staaten? Christian Fuchs hat das für mich genial auf den Punkt gebracht.
Wieso sollte ich freiwillig in diese Staatsschulden reinbegeben, wenn ich es nicht muss? Wo ich doch weiß, dass er sie eigentlich loshaben will.
Was könnte uns die Tour versauen? Zum Beispiel die Demografie. Wir erleben es ja in Deutschland. Wir haben wenig Nachwuchs. Wir haben immer mehr Ältere, die dann irgendwann nicht mehr arbeiten, die Renten beziehen, die dann vielleicht auch Aktien und Co. abstoßen, wenn sie welche besitzen, die weniger konsumieren. Also da droht natürlich eine Gefahr. Schauen wir uns das mal genauer an. Wichtig, die Welt altert, aber sie wächst auch noch. Die Vereinten Nationen erwarten, dass die Weltbevölkerung von 8,2 Milliarden Menschen im Jahr 2024 auf etwa 10,3 Milliarden in der Mitte der 2080er Jahre steigt und danach dann erst leicht zurückgeht. Also insgesamt ist die Demografie kompliziert auf der Welt. Es gibt sehr große Unterschiede, also man kann das nicht über einen Kamm scheren global. Es ist jetzt keine generelle Katastrophe, die da auf uns zurollt und die Studienlage dazu ist auch kompliziert. Es gibt Studien, die sagen, das ist nicht gut für den Aktienmarkt. Es gibt welche, die sogar sagen, ja, es ist egal oder es ist positiv. Es gibt verdammt viele Effekte. Also jetzt eine Kernaussage, wie diese Demografie sich auswirkt auf den Aktienmarkt, ist sehr, sehr schwierig. Aber ein paar wichtige Gedanken dazu. Demografie ist natürlich auch schon eingepreist. Die San Francisco Fed nennt genau das als Grund, warum ein erwartbarer Babyboomer-Ruhestand nicht automatisch zu einem plötzlichen Crash führen muss. Japan ist zum Beispiel eine deutliche Warnung, aber überhaupt kein Beweis dafür, dass es eine Katastrophe sein muss. Japan hat eine sehr, sehr schlechte Demografie. Der Aktienmarkt lief zwischenzeitlich auch sehr, sehr schlecht, aber das hat natürlich viele Gründe. Es gab damals eine brutale Bewertungsblase, einen brutalen Crash. Man hatte Deflation, man hatte sehr viele Probleme und heute sieht man, ja, Japan hat Probleme, hat sich aber sehr gut erholt. Der Aktienmarkt steht jetzt wieder ganz oben und man ist eines der innovativsten Länder der Welt. Denn demografische Probleme führen natürlich auch zu neuen Lösungen und zwingen Länder natürlich auch zu Innovationen. Vor kurzem hat mir Frank Sieren, China Insider, verraten, dass China auch gerade diesen Weg gehen will. Dass man einen verwegenen Plan hätte, hat er gesagt. Man wolle nämlich verdammt stark auf Robotik setzen. Und man sieht, solche Probleme führen natürlich auch wieder zu neuen Lösungen. Und dann haben wir noch die Rentner, die Babyboomer, die dann irgendwann in Rente gehen und dann ist ja die Annahme, die verkaufen dann ihre Aktien. Viele Modelle unterstellen, dass Rentnervermögen abbauen. In der Realität ist Finanzvermögen aber zum einen mal stark konzentriert, das heißt wohlhabende Ältere verkaufen häufig nicht alles. Sie leben dann von Dividenden, Zinsen, Renten, Mieten oder planen auch Erbschaften. Es wird sehr viel vererbt werden und gerade die Millennials, die werden mal verdammt viel erben. Da wird dann vielleicht sogar im Endeffekt mehr Geld angelegt irgendwann. Das sind alles Faktoren. Das ist sehr schwer zu prognostizieren. Also es ist ein komplexes Bild. Ganz wichtig für euch zu merken, also Aktienmärkte steigen nicht einfach mit Bevölkerungszahlen. Sie steigen, wenn Menschen produktiver werden, mehr verdienen, mehr sparen und Unternehmen daraus Gewinne machen. Probleme führen zu neuen Lösungen. Eine alternde Welt bedeutet nicht weniger Nachfrage automatisch. Sie bedeutet auch andere Nachfrage und andere Produkte, andere Unternehmen, die dann vielleicht reüssieren. Demografie ist kein Schicksal. Sie ist ein Ausgangspunkt, auf den Technologie, Politik und Kapitalmärkte dann natürlich reagieren. Und in einer alternden Gesellschaft wird Produktivität zur knappsten Ressource. Genau deshalb können natürlich Unternehmen, die Produktivität liefern, wie zum Beispiel Robotik, verdammt wertvoll werden. Kommen wir zum Denkfehler von vielen Anlegern, der natürlich ist, der völlig verständlich ist. Allzeithoch heißt, wir sind ganz oben. Der Absturz, der Crash wird wahrscheinlicher. Aber hier sehen wir nochmal eine Statistik. Ja, wenn wir ein Allzeithoch haben, wie oft folgen dann Korrekturen? Hier sehen wir beim S&P 500 von mehr als 10%. In einem Jahr drauf in 9% der Fälle. 3 Jahre später steht er dann zu 2% der Fälle. 10% tiefer. 5 Jahre später zu 0%. Also das ist erstaunlich. Das Problem bei vielen, sie lesen jetzt auch wieder Kommentare unter diesem Video oder woanders, sie haben Angst, sie fangen nie an. Und genau dieselben Ängste, die es heute gibt, die gab es vor 2 Jahren, die gab es vor 3 Jahren oder im Jahr 1900. Die Märkte sind trotzdem massiv gestiegen. Man ist nicht dabei und man hat natürlich einen schlechten Referenzwert, wenn man nicht dabei ist. Denn wenn man schon 2, 3 Jahre dabei ist, 100% oder 500% oder was weiß ich im Plus ist, dann kann man einen Crash natürlich auch leicht verkraften. Die rationalste Lösung, um das jetzt zu umgehen, wenn man noch nicht im Markt ist, zeitliche Streuung. Investiere heute, aber investiere nicht alles. Investiere alle paar Monate einen bestimmten Betrag. Und man kann es natürlich auch so machen, wie Andreas Beck das, finde ich, sehr gut zusammengefasst hat. Mach einfach immer die Hälfte.
Wenn man sich sehr unsicher fühlt, was zu tun ist, ist eine Regel, die immer funktioniert, mach einfach die Hälfte. Ja? Also wenn du einen bestimmten Betrag eigentlich im Aktienmarkt investieren willst, mach einfach die Hälfte jetzt, weil dann wirst du dich immer ärgern einen Monat später, weil entweder es war halt zu wenig oder es war zu viel, aber du in Wirklichkeit fährst du immer vernünftig.
Jetzt wollen wir noch ein bisschen invers denken am Ende. Wir haben ja von Charlie Munger gelernt, immer invertieren, immer umdrehen. Was könnte denn passieren, dass Aktienmärkte langfristig nicht mehr steigen? Wir brauchen ja 5 Sachen, die stimmen müssen, 5 Annahmen, dass Aktienmärkte steigen. Die Produktivität wächst, Eigentum ist geschützt, das ist auch immer ein unterschätzter Punkt. Märkte bleiben offen, Geld bleibt verlässlich, physische Welt bleibt wirtschaftlich nutzbar. Also was könnte schiefgehen? Nummer 1, Bruch bei Produktivität und Demografie. Das müssen wir kritisch beobachten. Die Produktivität gerade schießt ja nach oben durch KI. Wir müssen einfach schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber meine Einschätzung dazu ist, die Produktivität wird langfristig weltweit steigen. Obacht ist natürlich geboten bei der Demografie. Wir müssen schauen, wie die Staaten damit umgehen. Man muss natürlich bei der Demografie 1 berücksichtigen. Wir haben heute über den globalen Markt gesprochen. Bei einzelnen Ländern kann das natürlich gehörig schiefgehen. Da bitte aufpassen. Und das Trend Wachstum, das müssen wir auch kritisch beobachten. Hier sehen wir jetzt Schätzungen bis Ende des Jahrhunderts, dass das Trendwachstum zurückgehen kann. Es ist erstens natürlich nur eine Prognose und zweitens haben wir heute gelernt, Wachstum und Aktienmarkt bitte nicht gleichsetzen. Was könnte noch schief gehen? Natürlich Bruch von Eigentumsrechten und Rechtsstaat. Das ist vielleicht sogar das Wichtigste, dass wir einen Rechtsstaat haben, dass wir stabile Demokratien haben. Institutionen gelten als zentrale Ursache langfristigen Wohlstands. Noch ein Problem wäre natürlich dauerhafte komplette Deglobalisierung oder ein großer Krieg zum Beispiel. Also wenn Handel, Kapital, Migration und Technologie in Blöcke zerfallen, sinken Spezialisierung, Skaleneffekte und die Diffusion von Wissen. Das ist klar, der IWF schätzt, also der Internationale Währungsfonds, dass Fragmentierung die globale Wirtschaftsleistung langfristig um bis zu 7% drücken könnte. Und dann haben wir natürlich noch mögliche Schocks bei Klimaressourcen und auch der Versicherbarkeit des Ganzen. Nicht Regulierung allein wäre das Problem, sondern physische Schäden, ganz einfach, unversicherbare Regionen, Wasser- und Ernährungskrisen, auch ein Thema natürlich. Zerstörte Infrastruktur, Migrationsdruck und entwertetes Kapital. Die IWF nennt Klimawandel eine große Gefahr für langfristiges Wachstum. Als Kapitalist muss man sich natürlich auch eins klar machen, Wachstum geht natürlich langfristig nur, wenn man die Umwelt nicht komplett zerstört. Aber ich denke, wir haben genug kluge Köpfe auf dieser Welt, genug Unternehmertum, um die Probleme zu lösen und das auch Hand in Hand mit Umwelt und Co. Die einzige Frage, die noch bleibt, wird Fortschritt schwerer? Viele einfache Erfindungen scheinen gemacht zu sein, viele Märkte sind gesättigt, Forschung wird teurer und Regulierung nimmt zu. Und Produktivitätswachstum ist natürlich nicht garantiert. Und die Forscher Bloom, Jones, Van Rienen und Webb zeigen in ihrem Paper Are Ideas Getting Harder to Find, dass der Forschungsaufwand stark steigt. Nach Moores Gesetz etwa brauche es heute mehr als 18 Mal so viele Forscher wie Anfang der 1970er Jahre, um vergleichbare Fortschritte bei der Chipdichte zu erzielen. Aber die Gamechanger sind alle schon in Arbeit, weil die Menschheit täglich an großen Lösungen tüftelt. Roboter stehen in den Startlöchern. KI verändert heute schon die Welt nachweisbar. Flugtaxis sind heute in China schon Normalität. Die Menschheit strebt ins All und SpaceX geht bald an die Börse. Quantencomputer werden langsam Mainstream und Durchbrüche wie die Kernfusion könnten sogar langfristig in eine Überflussgesellschaft führen. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, die berühmte Algorithmus. Und wenn du solche Videos nicht mehr verpassen willst, dann abonniere unbedingt meinen Kanal. Ich sage danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet heute den ein oder anderen Aha-Moment. Noch mehr gibt's in meinem gratis E-Book 50 Denkfehler, die dich arm machen. Das kannst du dir gratis hier runterladen. Und hier kannst du dir nochmal das Interview mit China-Insider Frank Siern anschauen.